Wir reden über den Tabellenfünften der Fußball-Bundesliga. Das ist nämlich der VfB Stuttgart. Am Freitag kann der VfB sogar bei einem 4:0-Sieg gegen Köln Spitzenreiter für einen Tag werden. Was sind die Erfolgsfaktoren beim Bundesliga-Comeback? Und kann der erste FC Köln dennoch zum Stolperstein werden? Denn Verletzungssorgen trüben die Vorfreude auf das Duell. Darüber spreche ich heute mit unserem VfB-Reporter Simeon Kramer. Mein Name ist Frank Nipkau und ihr hört den Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Weiblingen. Simeon, wir sind derzeit mit unseren Prognosen nicht so erfolgreich wie der VfB. Wir hatten ja mit einem schwierigen Bundesliga-Auftakt gerechnet und einer schwierigen Saison. Jetzt kann der VfB am Freitagabend sogar Bayern München überholen. Warum hat fast die gleiche Mannschaft, die sich so mit Ach und Krach durch die zweite Liga gequält hat, plötzlich so viel Erfolg in der Bundesliga?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage zum Auftakt in diese Podcast-Folge.
Danke.
Denn, ja, sehr gut. Denn auch ich bin mir überhaupt nicht sicher, warum diese Mannschaft, die sich letztes Jahr in der letzten Saison so schwer getan hat, in Liga 2 gegen Aue, Fürth, Wiesbaden und Co. zu punkten, warum diese Mannschaft auf einmal in der Bundesliga durchstartet. Ich denke, dass es drei Gründe hat, beziehungsweise vier. Der erste Grund, wir hatten das ja auch letzte Woche im Podcast schon besprochen, der VfB ist eine absolute Wundertüte. Das war vor der Saison jedem klar. Der VfB schwankt so zwischen gefühlt Teilnahme und Abstiegsplatz. Da ist irgendwie alles möglich. Und vor allem durch die Corona-Situation war irgendwie niemandem so richtig klar, wo der VfB am Ende landet. Und ich denke, das ist so die einfachste Erklärung. Der VfB ist und war und bleibt eine Wundertüte und keiner weiß so genau, was passiert. Ich denke aber, dass es wirklich drei wesentliche Gründe gibt, die das ganz besser einordnen. Zum einen der erste Grund, das klingt ganz banal, ist aber so, die Bundesliga ist einfach eine andere Liga als die zweite Bundesliga. Und obwohl die Bundesliga natürlich schwerer zu spielen ist, weil die Mannschaften viel, viel mehr Qualität als in Liga 2 haben, ist es doch ein ganz anderer Fußball und eine ganz andere Art von Fußball, die in der Bundesliga gefragt ist. Und ich glaube tatsächlich, dass der VfB und dass das Team von Pellegrino Matarazzo diesem Spielstil, den es in der ersten Liga gibt, dass der einfach besser entgegenkommt. Ich denke immer wieder an diese Zweitligapartien zurück gegen Wiesbaden, gegen Kiel. Das sind eklige Mannschaften, die tief stehen, die kaum fußballerisch was zu bieten haben, die lange, hohe, weite Bälle spielen und es ist immer eklig zu bespielen. Und das sieht man immer wieder im DFB-Pokal, wie schwer sich doch eigentlich gute Vereine gegen Zweitliga- oder Drittligamannschaften tun. Und ich denke, dass dem VfB mit seinen Spielern die Bundesliga besser entgegenkommt als die Liga 2. Das ist der erste Teil der Erklärung. Der zweite Teil der Erklärung ist, dass für mich die Mannschaft super homogen wirkt. Es ist eine Einheit auf dem Platz. Und das Team hat es wirklich geschafft, auch nach der zweiten Liga, nach dem Aufstieg und trotz Corona nochmal zusammenzuwachsen und zusammenzufinden. Und ich glaube, das war eigentlich die schwierigste Aufgabe, weil vor der Saison war eigentlich klar, das Team, das sich am schnellsten findet und die äußeren Einflüsse, Corona und was auch immer, so gering wie möglich halten kann, das wird erfolgreich sein. Und ich glaube, der VfB hat es geschafft, trotz Corona eine Einheit zu bilden. Und ich habe vorher einen Twitter-Post gesehen vom VfB, vom offiziellen Kanal, wo nochmal eine Sequenz gezeigt wird aus dem Spiel gegen Berlin, wo Marc-Oliver Kempf 5 Minuten vorm Schluss nochmal eine Flanke rausköpft und Gregor Kobel hinten im Tor rausschreit, geil Kempfi, du Gott, weiter so. Also ich glaube, das zeigt ganz gut, dass es in der Mannschaft stimmt. Die Mannschaft ist homogen, es ist eine Einheit, das ist der zweite Teil. Und der dritte und letzte Teil ist, und das ist eigentlich der größte Teil, vor dem ich mir Sorgen gemacht habe, die ganzen Unsicherheiten und Zweifel, die man vor der Saison berechtigterweise hatten, die da waren, die bestätigen sich aktuell nicht. Hat vor allem damit zu tun, der Trainer Matarazzo, erstes Jahr in der Bundesliga, erste Station als Cheftrainer, da wusste niemand so richtig, wie macht er seinen Job. Und bisher macht er seinen Job, würde ich sagen, als Anfänger sehr, sehr gut. Zum Zweiten, der VfB hat eine sehr, sehr junge Mannschaft. Es war nicht klar, wie sich die Mannschaft in der Bundesliga schlägt, ob die Mannschaft nicht abgekocht wird von eigentlich abgezockten Mannschaften wie Leverkusen oder Berlin. Und es bestätigt sich wieder nicht. Die Mannschaft schlägt sich sehr gut, ist jung, ist wild, ist unbekümmert und das tut dem VfB gut. Und der dritte wesentliche Punkt ist, die Spieler wie Silas Wamangituka, wie Tanguy Koulibaly oder Sasa Kalajdzic, die haben nochmal einen richtigen Sprung nach vorne gemacht. Und das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Der VfB, diese Zweifel, die man hatte, die Unsicherheiten, die haben sich tatsächlich nicht bestätigt. Und der VfB schlägt sich gerade sehr gut. Und ich bin überrascht.
Simeon, mit deinem Expertentipp gegen Hertha BSC lagst du ja auch falsch. Der VfB hat am vergangenen Samstag hochverdient mit 2:0 gewonnen. War der VfB so gut oder Hertha echt schlecht?
Ja, ich lag ja eigentlich ganz gut mit meinen Tipps am Anfang der Saison und jetzt gegen Berlin lag ich total daneben. Ich hatte mit einer Niederlage in Berlin gerechnet. Ich habe gesagt, okay, ein Punkt ist vielleicht noch drin. Da war ich optimistisch, deswegen habe ich auf ein 1:1 getippt. Aber dass es unterm Strich doch relativ verdient und relativ souverän mit 2:0 für den VfB endet, damit hätte ich nicht gerechnet. Es ist wieder diese schwierige Frage, war Berlin so schlecht, war der VfB so gut? Ich denke, es war wieder eine Mischung aus beidem. Wenn man sagt, Berlin war schlecht und hat nicht gut gespielt, dann ist das ja gleichzeitig ein Lob für den VfB, denn der VfB hat nicht schlecht gespielt, sie haben sich gefangen, sie wissen genau, worauf es ankommt und das ist ja eigentlich auch ein super Lob für den VfB, wenn der Gegner schlecht ist. Deswegen schließt sich das, finde ich, nicht aus. Nichtsdestotrotz hat der VfB in Berlin ein gutes Spiel gemacht, hat es kontrolliert und wir können ja gleich auch nochmal ausführlicher darüber sprechen.
Ja, die Abwehr, die galt ja vor der Saison so als Sorgenkind. Und jetzt ist ausgerechnet am Samstag der VfB das erste Mal ohne Gegentor geblieben, obwohl alle Neuzugänge für die Abwehr ausgefallen war. War das jetzt das Comeback von Marc-Oliver Kempf und Co. von der Ersatzbank zum Fußballgott?
Ja, das trifft es ganz gut, von der Ersatzbank zum Fußballgott, wie es Gregor Kobel gesagt hat. Um da jetzt ein bisschen tiefer auch in die Partie auch statistisch einzugehen, denke ich, ist ganz wichtig auch nochmal zu sagen, der VfB hatte die Partie wirklich über weite Strecken im Griff, auch dank Marc-Oliver Kempf und Atakan Karasor, die da hinten ihre Aufgabe relativ solide gemacht haben und gut geleistet haben. Natürlich auch mit Pascal Stenzel als Nebenmann, der immer so ein bisschen untergeht, aber der eigentlich immer recht solide und souverän seine Aufgaben erledigt. Wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sieht es ein bisschen anders aus und ist eigentlich auch der Beweis dafür, dass Statistiken ganz oft trügen können. Denn Berliner, die hatten 15 Torschüsse, der VfB 7. Die Berliner haben ja 150 Pässe circa mehr gespielt als die Stuttgarter in der Partie, hatten doppelt so viele angekommene Pässe und der VfB hatte dafür eine relativ hohe Fehlpassquote und insgesamt eine relativ schlechte Passquote mit 68%. Also wenn man sich die Statistik anschaut, dann war das so ein 2:0, wo man sich schon irgendwie fragen muss, wie kam denn das zustande? Aber wenn man die ganzen 90 Minuten betrachtet, und ich habe das Spiel ja auch für unsere Zeitung begleitet am vergangenen Samstag, muss man sagen, trotz diesen statistischen Unterschieden hat die Hertha kaum Druck entwickeln können. Und der VfB hat es sehr gut geschafft, die Hertha vom Tor wegzuhalten.
So wie früher der VfB und in der zweiten Liga, so mit 80% Ballbesitz.
Genau, das hat das Ganze ein bisschen umgedreht und deswegen hatte ich ja vorher auch gemeint, diese Bundesliga ist eine andere Liga als Liga 2 und der VfB hat den Spieß umgedreht. In Liga 2 hatte der VfB viel Ballbesitz, viele Torschüsse, aber es kam nichts dabei raus. Und jetzt hatte Berlin viel Ballbesitz, viele Torschüsse, aber es kam auch nichts dabei raus. Also ich glaube, dass der VfB es geschafft hat, sich zu adaptieren in der Bundesliga. Und das Wichtigste fand ich, er hat dieses Mal auch die Phasen überstanden, wo das Spiel hätte kippen können in Berlin. Und auch diese Phasen gab es gegen Berlin. Ich denke nur dran, der VfB liegt 1:0 zur Halbzeit vorne. Kurz nach Anpfiff, Kalajdzic, Riesenchance zum 2:0, den muss er machen. Setzt ihn neben den rechten Pfosten, den Kopfball nach einer super Flanke. Da dachte ich, oh oh, wenn sich das nicht mal bestraft. Und dann kamen die Berliner ja ran, hatten auch eine riesen Kopfballchance nach einem Eckball. Und das war so die Phase, wo ich dachte, oh je, wenn Berlin jetzt das 1:1 schießt, dann kippt das ganze Spiel und der VfB gibt das Spiel aus der Hand. War nicht so, der VfB hat diese Phase überstanden und hat dann hochverdient durch Castro nach einem super Angriff das 2:0 erzielt, sogar ja, 20 Minuten vor Spielende und damit war die Sache gegessen. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, 20 Minuten vor Spielschluss in Berlin 2:0 führen und irgendwie war jedem klar, okay, das wird heute nichts mehr aus Berliner Sicht, der Sieg ist klar, also dass man wirklich 20 Minuten vor Schluss mit einem sicheren Sieg und sicheren 3 Punkten rechnen kann, damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Und das zeigt einfach nur, Chapeau VfB, Chapeau Pellegrino Materazzo, die machen einen guten Job.
Welcher VfB-Spieler ist dir in Berlin besonders aufgefallen?
Also Da gibt es, glaube ich, vier Namen, die mir besonders aufgefallen sind. Vorneweg Sasa Kalajdzic, der Stürmer, der hat ja in den drei Partien davor jedes Mal getroffen, blieb ohne Torerfolg. Schade für ihn, er zählt nicht zu den vier Spielern, wobei er ja die Riesenchancen hatten oder die Riesenchance hatte zum 2-0. Unterm Strich Kempf, Endo, Castro und Koulibaly sind die vier Spieler, die mir aufgefallen sind. Kempf und Castro natürlich vor allem durch ihre Tore. Kempf hatte die beste Zweikampfbilanz der VfB-Innenverteidiger am Samstag in Berlin. Und Castro war für mich der beste Spieler auf dem Platz. Ist seiner Rolle als Kapitän endlich gerecht geworden. Hat in den Spielen zuvor, vor allem gegen Freiburg und dann auch in Mainz, hat er mir nicht so gut gefallen. Aber jetzt war er der Leader, war der Fighter. Hat es 2-0 gemacht, hat den Deckel drauf gemacht. Super Spiel. Und Endo und Koulibaly sind mir vor allem deswegen aufgefallen, weil die so unglaublich wichtig für das VfB-Spiel sind. Vor allem Endo hat aktuell sogar die beste Zweikampfquote aller Bundesligaspieler. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Und zwar hat der Kerle, ich schaue es nach, er hat 63% gewonnene Zweikämpfe und hat damit die besten Zweikampfwerte der ganzen Bundesliga. Und Koulibaly, Traumdebüt für den Jungen. 19-Jährigen, hat ein super Spiel gemacht, quirlig, hat das Spiel belebt nach vorne über die Außenbahn und hat dieses Mal seinen Kompagnon auf der anderen Seite, Silas Wamangituka, auf jeden Fall ausgestochen. Und damit habe ich auch nicht gerechnet, dass der Junge so durchsticht.
Jetzt gucken wir nochmal auf ein paar Zahlen. Der VfB hat jetzt aktuell 7 Punkte, ist auf Platz 5 und hat bereits 2 Auswärtsspiele gewonnen. Das letzte Mal, als der VfB die beiden ersten Spiele in der Fremde gewonnen hat, das war, man höre und staune, in der Meistersaison 2006-2007. Droht der VfB und das Umfeld wieder abzuheben oder nimmt man das noch kaum wahr?
Also wenn ich mir so anschaue, was so um den VfB im Umfeld wieder passiert, vor allem auf Twitter und den sozialen Netzwerken, dann finde ich schon, dass ein bisschen die Gefahr besteht, dass man die Leistungen vom VfB wieder ein bisschen überschwänglich einschätzt. Ich will nicht sagen, dass Euphorie sich entwickelt, aber es ist, glaube ich, wie allen, alle sind positiv überrascht. Und das habe ich ja vorher auch schon angesprochen. Mit dem Start hatte niemand gerechnet. Der VfB macht einen super Eindruck, einen super jungen, frischen, hungrigen Eindruck und macht endlich auch mal wieder Spaß nach diesem wirklich harten Jahr in Liga 2. Trotzdem muss man aufpassen. Und es zeigt genau diese Statistik, die irgendjemand auf den oder in den sozialen Kanälen ausgegraben hat, wie schnell das Umfeld beim VfB droht zu kippen und wie schnell es wieder passiert, dass das Umfeld überschwänglich reagiert und wieder zu große Hoffnungen in den VfB setzt. Und ich glaube, das ist auch das Ziel von Matarazzo und ich denke, das muss auch das Ziel von uns Journalisten sein, dass man das einfach solide einordnet und einschätzt und da auf dem Boden bleibt. Und ich habe Herrn Matarazzo auf der gestrigen Pressekonferenz auch nochmal explizit danach gefragt, wie er denn aktuell die Situation einschätzt, ob er das Gefühl hat, dass das Umfeld gerade vor Euphorie wieder am Durchdrehen ist. Und er hat dann auch wortwörtlich gesagt auf der PK, dass genau das es ist, was er aktuell versucht auf dieser Pressekonferenz, nämlich die Euphorie zu bremsen. Und das war nämlich genau seine Absicht, weil er eben auch mitbekommt, dass das Umfeld langsam wieder anfängt, den VfB vielleicht in Sphären zu sehen, wo die Mannschaft aktuell einfach noch nicht ist. Und wenn man jetzt einfach sieht, was kommen kann, nämlich die Tabellenführung am Freitagabend, wie du es richtig angesprochen hast vorhin, dann lohnt es sich auf jeden Fall, auf die Bremse zu treten, weil das kann ganz schnell nach hinten losgehen.
Ja, und mit 7 Punkten bleibt man auch zum Schluss nicht in der Bundesliga. Jetzt geht es gegen Köln. Den VfB plagen aktuell große Verletzungssorgen. Wer wird auf dem Platz stehen und wer nicht? Bring uns mal auf den aktuellen Stand.
Ja, ich denke, das ist so die größte Sorge beim VfB jetzt vor dem Spiel gegen Köln am Freitagabend. Flutlichtspiel, 20.30 Uhr, Primetime-Spiel, viele schauen zu, wenn nicht sogar alle Fans schauen dieses Spiel und die Verletztenliste beim VfB wird nicht kleiner, sondern wird eher größer. Wenn ich jetzt mal denke, die Spieler, die in letzter Woche ein bisschen angeschlagen waren, Koulibaly, Sosa, Chulinov und Massimo, die sind alle wieder komplett im Training dabei und werden auch zum Einsatz kommen am Freitag oder sind zumindest einsatzbereit. Mehr Schmerzen hatte ich gestern, das hat sich heute wieder ein bisschen geändert, hatte ich bei Wataru Endo und bei Gregor Kobel. Es kam nämlich gestern auf der Pressekonferenz raus, dass die beiden nicht trainiert haben am gestrigen Tag und auch die Tage zuvor. Wataru Endo hat Adduktorenprobleme und ich kenne selber als Fußballer Adduktorenleiste, ganz schlimme Situation, nicht cool. Gregor Kobel hatte Rückenprobleme, hat auch nicht trainiert. Also es sind zwei Leistungsspieler, die da fehlen und die fehlen könnten am Sonntag. Die haben jetzt zwar heute trainiert, also heute hat der VfB verkündet, beide Spieler haben trainiert, wären einsatzbereit, aber es sind immer noch ein paar Fragezeichen da. Und wenn ich mir denke, Gregor Kobel und Endo, beide fallen aus, puh, also das wäre schon eine harte Nummer gegen Köln und würde dem VfB richtig wehtun. Gregor Kobel wird vermutlich, denke ich, mit seinen Rückenproblemen kein Problem sein. Aber die anderen Spieler, Erik Tommy und auch Clinton Mola als Langzeitverletzter, Avucha, die sind immer noch nicht dabei. Und ganz, ganz wichtig, Mafropanos wurde operiert, der junge Innenverteidiger. Der Meniskus musste Gott sei Dank nur geklättet werden und nicht ganz ersetzt werden. Da wird mit ungefähr 4 Wochen Ausfallzeit gerechnet. Das ist dann doch weniger, als ich gedacht habe.
Ein großes Thema ist und bleibt das Coronavirus. Ganz Baden-Württemberg ist jetzt Risikogebiet. Welche Auswirkungen hat das dann auf das Spiel am Freitagabend? Werden überhaupt noch Zuschauer in diesem Jahr dabei sein können?
Genau, also jetzt am Freitagabend ist klar, und das ist ja auch schon seit ein paar Wochen oder seit ein, zwei Wochen klar, es wird keine Fans beim Spiel gegen Köln geben. Hat vor allem damit zu tun, dass das Gesundheitsamt Stuttgart sich da klar dagegen ausgesprochen hat. Das Land hat jetzt auch die 3. Pandemiestufe ausgerufen. Also da passen Fußballfans absolut nicht ins Stadion gerade und der VfB muss sein Heimspiel gegen Köln ohne Fans austragen. Einziger Lichtblick für mich, ich darf ins Stadion, ich habe eine Akkreditierung bekommen, Journalisten sind zugelassen, das heißt, wir können morgen auch aus dem Stadion ganz normal berichten. Und die zweite Auswirkung, die, glaube ich, größer ist und die man immer so ein bisschen unterschätzt, ist, was die Mannschaft oder was dieses Virus mit der Mannschaft macht. Aktuell haben wir keinen Corona-Fall beim VfB und haben da auch nichts zu vermelden. Aber wenn die Zahlen hier im ganzen Land und auch in der Region Stuttgart immer weiter steigen, ich denke, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch mal ein VfB-Spieler mit dem Virus infiziert wurde. Und wir haben jetzt beim Fall Bayern von Serge Gnabry und jetzt kam heute auch ein Werder Bremen-Spieler, der positiv infiziert wurde. Es trifft auch die VfB-Profis, auch wenn die versuchen, in der Blase zu leben. Und ich glaube, dass wenn dieser Fall mal eintritt, dann muss die Mannschaft wirklich nochmal zusammenstehen und muss zeigen, dass sie diesen Widrigkeiten trotzen können. Und Herr Materazzo hat es auch gesagt auf der Pressekonferenz gestern, das ist ein Thema, es ist dauerhaft im Hinterkopf, man hat es auf dem Schirm. Es wird aktuell noch nichts geändert, also die Abläufe bleiben die gleichen. Aber sobald da mal was passiert, dann ist es eine Variable, mit der keiner gerechnet hat und man weiß nicht, was es dann für Auswirkungen hat. Deswegen wäre das so eine wirklich ganz, ganz schlechte Sache, wenn jetzt da ein Coronavirus-Fall käme, weil das so das ganze Konstrukt zum Einbrechen bringen könnte.
Kehren wir zum Sportlichen zurück. Was erwartet den VfB am Freitagabend gegen Köln? Stellen Sie sich auch hinten rein?
Ja, also ich glaube, dass Köln tatsächlich in dieser Situation und zu dieser Zeit irgendwie einer der schwierigsten Gegner ist, auf die der VfB treffen kann. Wenn ich an die letzten beiden Partien zurückdenke, an Leverkusen und an Berlin, dann da waren das so zwei Mannschaften, die in den Spielen unter ihren Erwartungen zurückgeblieben sind, die eigentlich mehr erreichen wollen, die eigentlich an einer anderen Stelle in der Tabelle stehen möchten und die irgendwie ihren Erwartungen hinterherrennen. Und bei Köln ist das anders. Köln weiß ganz genau, dass es eng wird. Köln weiß, sie haben keinen guten Kader, sie haben ihren Topstürmer Córdoba verloren und die wissen, dass es eng wird. Und die werden ganz, ganz anders auftreten als Leverkusen oder Berlin. Die wissen, es wird vermutlich um den Abstieg gehen. Die stecken hinten drin, die haben erst einen Punkt geholt. Also ich glaube, Köln ist wirklich ein ganz, ganz unangenehmer Gegner zu dieser Zeit. Freitagabend, vielleicht regnet es morgen, wir wissen es nicht, wird, glaube ich, ein richtiges Kampfspiel. Und das unterstreicht auch nochmal, was die Kölner für Zahlen haben. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut von Köln. Köln ist die neben Frankfurt die zweikampfstärkste Truppe in der ganzen Bundesliga. Die haben am meisten Zweikämpfe gewonnen neben der Eintracht aus Frankfurt. Die begehen auch die zweitmeisten Fouls und bekommen die zweitmeisten gelben Karten. Also das ist eine laufstarke, kämpferische Truppe, die richtig eklig zu bespielen ist, die bisher noch keinen Erfolg hat, die unbedingt 3 Punkte will und 3 Punkte braucht, um rauszukommen aus dem Tabellenkeller. Und deswegen wird es wirklich eine ganz eklige Partie morgen Abend. Und Materazzo hat es auf der PK auch nochmal gesagt, Köln ist eben nicht nur diese kämpferische Truppe, sondern kann auch nach vorne was. Und ich denke, dass das wirklich eine unangenehme Kombi ist für den VfB. Und bei aller Euphorie, die man hat, Tabellenführer bei einem 4-0-Sieg, ich glaube, dass der VfB gut beraten ist, da nicht mal ansatzweise drüber nachzudenken. Weil ansonsten gräbt Köln den Rasen in der Mercedes-Benz-Arena mal kurz um, haut ein paar VfB-Spieler mal in die Beine und zeigt mal, was Sache ist. Und ich glaube, dann kann das ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Deswegen muss der VfB fokussiert arbeiten, muss diesen kämpferischen Kölnern entgegentreten. Und ich denke, dass das der Schlüssel zum Erfolg wird, sich auf den Kampf einzulassen und dann immer wieder auch spielerische Akzente nach vorne setzen.
Oh je, das klingt ja schon wie in der zweiten Liga. Simeon, zum Abschluss sind wir natürlich jetzt gespannt auf deinen Tipp für Freitagabend.
Ja, mein Tipp, ich lag jetzt gegen Berlin daneben. Ich glaube, dass Köln eine ganz eklige Nummer wird. Ich glaube, Köln wird dem VfB alles abverlangen. Es wird eine kämpferische Partie. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der VfB so weitermacht wie bisher und nochmal einen Sieg einfährt. Ich wünsche der Mannschaft natürlich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der VfB zweimal hintereinander gewinnt und nachher mit 10 Punkten ganz oben steht. Deswegen, ich werde mich unbeliebt machen, aber ich tippe auf einen knappen 2-1 Auswärtssieg der Kölner im Stadion, weil ich glaube, dass die Mannschaft noch jung ist. Die Mannschaft macht Fehler und irgendwann ist die Zeit, dass die Mannschaft Fehler macht. Und ich hoffe es nicht, aber ich denke, dass es gegen Köln richtig eng wird und dass die Mannschaft gegen Köln das erste Mal ein bisschen ins Schwanken gerät. Und deswegen tippe ich auf einen 2-1-Sieg der Köln.
Wir werden sehen, morgen Abend. Wir sind ganz gespannt. Danke, Simeon. Das war der Podcast. Wir reden über den VfB aus dem Zeitungsverlag Waiblingen. Der VfB Stuttgart spielt am Freitagabend um 20.30 Uhr zu Hause gegen den 1. FC Köln. Alle Informationen zum Spiel auf zvw.de. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es ebenfalls am Freitagabend gegen Schalke 04 geht.